Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Iga Świątek hat die US Open gewonnen. Sie gewinnt im Finale gegen Ons Jabeur mit 6:2 und 7:6. Und alles sah danach aus, als ob es wieder ein glatter Zweisatzsieg werden würde für Świątek. Doch Ons Jabeur machte im zweiten Satz ein wirkliches Match daraus. Es ist der dritte Grand-Slam-Titel für Iga Świątek. Sie ist die erste Spielerin, die zwei Grand-Slams in einem Jahr gewinnt, seit Angelique Kerber 2016. Sie ist die erste polnische Spielerin, die die US Open gewinnt. Und sie ist im Moment die absolute Dominatorin dieser Tour. Herzlich willkommen zum vorletzten Daily hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de zu den US Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist sehr, sehr dominant und wir haben so ein bisschen auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es eine, wie hast du es genannt, eine uncharismatische Brillanz von Iga Świątek geben würde, dass sie vielleicht so ein ganz kleines bisschen im Moment so dominant ist wie Novak Djokovic in seinen besten Zeiten.
Ja, es erinnert mich wirklich ein bisschen daran, einfach die ganze Art, wie sie das Match heute gestaltet hat. Das war so konzentriert, das war so kontrolliert, das war so präzise. Es waren auch Momente dabei, wo es ihr zu entgleiten drohte. Aber dann hat sie immer wieder kleine Gewohnheiten gehabt, an die sie sich angelehnt hat. Die Art, wie sie auf ihren Aufschlag zurückgegriffen hat. Die Art, wie sie bestimmte Punkte angegangen ist. Und das erinnert mich wirklich sehr an Novak Djokovic. Das Spiel nicht unbedingt, aber eben die Art, wie sie sowas angeht. Und was ihr fehlt, ist halt wirklich so ein bisschen das Charisma, wenn sie jetzt irgendwie das Naturell von Jabeur oder von Alcaraz hätte und die Art von Spiel durchziehen würde, ja, dann würden die Leute sie vermutlich ein bisschen feiern wie Roger Federer, aber das hat sie eben nicht. Dadurch, dass sie eher eine Stille ist, dadurch, dass sie das eben wirklich über Präzision als über Power gewinnt, weil nicht so viel Zauberschläge drin ist, das fehlt ihr ein bisschen. Und das ist natürlich überhaupt nicht schlimm, nur wird sie ihr wahrscheinlich gut tun, wenn sie Rivalinnen über die nächsten Jahre bekommt, die das ausstrahlen. Man stelle sich jetzt als Gegenspielerin eine Bianca Andreescu vor, die da wirklich irgendwie ihr ganzes Herz auf den Platz wirft und dann eher so eine kühle Świątek auf der anderen Seite, das wäre perfekt, aber perfekt ist das richtige Stichwort, denn die Leistung heute war nahezu perfekt, das müssen wir auch sagen.
Es kann ja noch kommen. Also sie kann ja vielleicht noch so ein bisschen dann reinwachsen in dieses Ganze. Sie hat jetzt den dritten Grand Slam gewonnen und es scheint alles noch insgesamt sehr, sehr überwältigend für sie immer zu sein. Sie ist 21 Jahre alt. Dessen müssen wir uns ja auch immer wieder bewusst werden, dass sie wirklich noch sehr, sehr jung ist und ja vielleicht auch alles so ein ganz kleines bisschen dann eher überwältigend ist. Ich muss mich da wiederholen. Und da kann man ja reinwachsen in die Runde und beziehungsweise in diese Rolle kann man ja reinwachsen.
Ja, und was ich mich heute auch über den Tag gefragt habe in Antizipation ihres Sieges, ist sie jetzt mit dem Sieg unter Umständen schon die zweitbeste aktive Spielerin. Die beste ist jetzt natürlich Venus Williams, das ist keine Frage. Die hat wesentlich mehr gewonnen als alle anderen. Naomi Osaka hat einen Grand Slam mehr, aber Świątek hat die Tausender-Titel. Sie hat auch im Gegensatz zum Beispiel zu Kerber Tausender-Titel. Sie hat natürlich nicht die Langlebigkeit von Kvitova oder Azarenka. Aber was sie jetzt hinlegt, ist schon sehr beeindruckend. Und ich glaube, wir können hier wirklich, wenn nicht viel schief geht, eine Karriere, zumindest wie bei Justine, erwarten. Also an die 10 Grand Slam Titel ran. Und auch hat sie jetzt mal über die Jahre entwickelt, ist ein bisschen lockerer mit der Zeit geworden. Und vielleicht ist das auch bei Świątek der Fall. Und mir ist auch ganz wichtig, dass das nicht als Kritik rüberkommt. Wer bin ich, sie dafür zu kritisieren, für ihre Art, sie zu leben? Und sie meinen, sie ist ja ein sehr reflektierter Mensch und hat offensichtlich ja psychologische Unterstützung. Das heißt, sie hat eine Wohlfühlzone gefunden, sie lebt die aus. Ich meine, das in dem Alter hinzubekommen, ist extrem beeindruckend. Es fehlt halt wirklich so ein bisschen der Umf, das Charisma. Und das ist vollkommen okay. Das muss nicht immer da sein, auch wenn das Tennis natürlich so ein bisschen von der Theatralik lebt, die manche auf den Court mitbringen.
Ich finde den Vergleich mit Justine Henin geradezu hervorragend, weil beides meiner Meinung nach ähnliche Typen sind. Und Justine Henin wurde auch nicht wirklich immer geliebt. Da war vielleicht dann auch Kim Clijsters dann die Spielerin, die eher geliebt worden ist. Und vielleicht damals in der Konkurrenz zu Serena Williams, dass Serena Williams immer so ein bisschen da vorne war. Ich finde diesen Vergleich exzellent. Das möchte ich dir in aller Deutlichkeit mal sagen.
Das ist ja nett. Ich meine, als jetzt gerade die Zeremonie zu Ende war, da wurde auf die Expertenrunde geschaltet und wer saß in der Mitte von Mats Wielander und Barbara Schett? Es war nicht Justine Inne, es war Kim Kleisters, die da saß. Die hat natürlich einfach immer die Ausstrahlung gehabt und ich glaube, Justine Inne kann sehr gut damit leben, einmal im Jahr bei dem French Open aufzulaufen und vielleicht macht sie was in Belgien, was ich nicht mitbekomme. Und ich glaube, die ist vollkommen in Ordnung damit, hat eine brillante Karriere hingelegt und da, glaube ich, können wir uns relativ sicher sein, dass Swiatek auch eine brillante Karriere hinlegen wird.
Was beeindruckt dich am meisten an Iga Swiatek, bevor wir jetzt gleich dann auf dieses Spiel zu sprechen kommen, auf dieses Einzel zu sprechen kommen?
Die Fähigkeit, in diesen sehr wichtigen Momenten wirklich ihr bestes Tennis abzurufen. Und das war im zweiten Satz nicht immer da. Aber wenn wir uns dann zum Beispiel den Tiebreak angucken, unglaublich viele Mini-Breaks in den ersten paar Punkten. Trotzdem geht sie mit 4-2 in Führung, kassiert dann wirklich zwei schöne, genau, es waren 4-2, kassiert dann schöne Punkte von Jabeur, liegt auf einmal sogar mit 4-5 hin, nachdem sie noch einen Mini-Break kassiert und spielt dann drei richtig gute, konzentrierte Punkte. Kann er überragen, kann er der in Erinnerung bleiben wird, gute, fehlerfreie Punkte dann, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das ist es.
Ich habe die ganze Zeit nach einem Begriff gesucht, was mich am meisten beeindruckt von Iga Swiatek, weil es ist diese Fähigkeit, sich nicht in Ballwechseln, egal wie anstrengend sie sind und egal wie herausfordernd sie sind, sich nicht zurückdrängen zu lassen, dass sie an der Grundlinie bleibt, dass sie nicht in die Defensive geht, dass sie nicht in irgendeiner Weise in 2 Meter weiter geht, um den Ball noch zu kriegen. Nein, sie versucht es auf einer geraden Linie parallel zur Grundlinie zu tun. Ich habe so ein bisschen nach dem Begriff gesucht, vielleicht so ein bisschen Rallye-Resilienz. Also das ist das, was man
ja,
wirklich.
Es gibt ja einen amerikanischen Begriff, das ist die Shot Tolerance, aber dafür gibt es eben nicht wirklich eine deutsche Übersetzung.
Ja. Ja, genau. Und ich habe da halt den deutschen Begriff dafür gesucht. Und sie lässt sich nicht zurückdrängen. Es ist so, du spielst wie gegen eine Wand. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes gegen eine Wand, weil sie halt keinen Meter Preis gibt hinter der Grundlinie. Und das hat mich heute während dieser langen Rallyes dann wieder sehr beeindruckt, weil Ons Jabeur musste im zweiten Satz eine ganze Menge tun. Und sie hat eine ganze Menge getan und sie hat sehr, sehr gut gespielt, meiner Meinung nach, im zweiten Satz. Und dass sie sich da nach Break zurückgekämpft hat, etc., das rechne ich ganz, ganz hoch an. Aber Iga Swiatek hat ihren Plan weiterhin durchgezogen und dieses Nicht-Zurückweichen, das ist etwas, was ich unfassbar beeindruckend finde bei ihr.
Ja, und das dann halt wirklich in dem Alter. Und das kann man dann auch nicht mehr in der jugendlichen Unbeschwertheit zuschreiben. Sie ist keine 15, keine 17, sondern sie ist eine junge Erwachsene, arbeitet natürlich eben wirklich psychologisch seit Jahren. Und wir wissen, das Psychologische ist eine große Komponente im Tennis. Und sie kontrolliert, was sie kontrollieren kann über die quasi äußeren oder was sie, oder über die Art, wie sie rangeht. Und das andere ist dann natürlich wirklich ihr großes Talent, was du da jetzt auch gerade beschrieben hast. Sie ist eine überragende Athletin. Die Art und Weise, wie sie vor allem in die Rückhand reingehen kann, das ist zwar jetzt kein Spagat, wie zum Beispiel bei einer Kim Kleisters, um die nochmal zu erwähnen, aber sie steht extrem schnell und stabil wieder auf den Beinen. Die Vorhand ist ein bisschen wackeliger, die war ja heute dann auch das, was sich Jabeur irgendwann vorgenommen hat, aber auch da ist sie in der Lage, viel zu verteidigen, hat heute immer wieder Squashbälle zurückgebracht oder einfach mal hohe Bälle zurückgebracht, hat da auch Jabeur in die Fehler gezwungen. Also die Defensive ist wirklich schwer zu überwinden und da sind wir noch gar nicht bei all den anderen Sachen, die sie gut kann.
Iga Swiatek hat dieses Finale gewonnen mit 6-2 und 7-6 und dann können wir ja mal gerade über die beiden Sätze rübergehen. Der erste Satz ist relativ schnell erzählt, weil dort Iga Swiatek alles das gemacht hat, was sie in ihren letzten Jahren, seit Lugano 2019 ist sie in Finals ungeschlagen. Wer war die Gegnerin damals? Polona Herzog,
ne?
Ja, genau. Polona Herzog, die war die letzte Spielerin, die Iga Swiatek in einem Finale besiegen konnte und sie ist auch die einzige, die Iga Swiatek in einem Finale besiegen konnte auf allen Levels. Es ging halt los wie die Feuerwehr. 8 Minuten waren gespielt, da stand es 3-0 für Iga Swiatek. Das war der polnische ICE.
Ja, ich habe mir mit jedem Spiel hier Notizen gemacht. Was der erste Satz, der hier steht, bekommt 5 der erste Aufschläge rein und gewinnt 4 Punkte. Dann beim nächsten Spiel steht, zwingt Jabeur zu Doppelfehler durch gute Returns, Break zu 0. zack, so lief hier der Anfang des Matches und das war eben wirklich, was ich meinte mit diesem präzisen und kontrollierten Tennis, das fängt ja beim Aufschlag an. Sie ist ja auch eine, die es mal so ein bisschen laufen lassen kann, die nicht immer vollkommen konzentriert ist, der sowas auch mal entgleiten kann, die mal Phasen hat, wo es eben eher schlecht als recht läuft. Wir denken zum Beispiel an ihren ersten Satz gegen Jule Niemeyer oder auch an andere Phasen in diesem Turnier, aber hier war sie wirklich vom allerersten Moment da, konzentriert, ihr Tennis durchgezogen, wirklich Aufschlag, Return haben gesessen, aber eben auch die Grundschläge. Du hast schon über die Abwehr gesprochen, aber auch im Angriff wirklich ganz nah immer an die Grundlinie lang gegangen. Wenn die Öffnung da war, die Linie entlang, zack, die Bälle untergebracht, so wie es sein sollte, immer mal wieder am Netz gewesen. Auch als sie zwischendrin dann das Break kassiert hat zum 3-2, und da muss man sagen, da hat Jabeur dann gut gespielt, ein paar Mal auch gegen die Laufrichtung von Świątek operiert, aber dann holt sie sich wirklich im nächsten Spiel gleich wieder das Break. Das war wahrscheinlich die spektakulärste Phase im ersten Satz, das fünfte und sechste Spiel, und da waren ein paar richtig schöne Bälle auch von einer Świątek dabei, wo sie dann eine heranstürmende Jabeur, die dann, weil sie langsam ein bisschen verzweifelt wurde, auch immer mal wieder ins Netz gegangen ist, dann wirklich sehr schön passiert hat. Und das war dann spektakulär, und dann konnte sie es quasi durchbringen in den nächsten beiden Spielen, die dann eher ihr locker von der Hand gingen. Und dann war es ja auch irgendwie in 25, 30 Minuten schon vorbei mit dem ersten Satz.
Und was für ein Niveau uns Jabeur im ersten Satz dann an den Tag legen musste, um überhaupt diese beiden Spiele zu gewinnen. Das war ja auch beeindruckend. Sie hat ja wirklich nicht schlecht gespielt, aber sobald sie in irgendeiner Weise zu kurz war oder vielleicht zu spät am Ball war, hat sie den Punkt auf jeden Fall verloren und hat ihn nicht in irgendeiner Weise dadurch noch gewonnen, dass Iga Świątek ja irgendwie dummes Zeug gemacht hat.
Ja, ein Problem für Jabeur war natürlich, wie so häufig, muss man sagen, bei ihm, erster Aufschlag ist nicht reingegangen, 48%, das ist so ungefähr, was sie immer schafft, aber dann schaut sie auf die andere Seite, Świątek bringt 90% erste Aufschläge rein, das setzt natürlich schon mal einen Grundton, und du hast angesprochen, Jabeur musste echt sich ganz schön was ausdenken, um diese Punkte zu gewinnen, und da waren dann auch schon ein paar nette Sachen dabei von ihr. Ich meine, wir wissen alle, sie kann tolle Stoppbälle oder Passierbälle oder relativ ansatzlose Vorhände oder nutzt mal die Power der Gegnerin, um sie auszuspielen. Also da haben wir schon im Ansatz gesehen, was Jabeur ja auch auszeichnet. Ich glaube, bei Jabeur war allerdings eine gewisse Panik in diesen Momenten da, einfach weil das Tempo und auch ja die Ausgeglichenheit in Świątek Spiel so hoch war, dass sie eben wirklich sich enorm strecken musste für diese einzelnen Spielgewinne. Und ich bin mir sicher, da geht ja auch durch den Kopf, meine Güte, bin ich jetzt die Nächste, die in 6-2, 6-0 kassiert. Was kann ich machen?
Und dann gab es den zweiten Satz, und auch da führte Iga Świątek sehr, sehr schnell mit 13-0. Und da habe ich gedacht, oh ja, dann geht das ja wirklich jetzt 6-2, 6-0 aus. Aber dann fing Ons Jabeur an, wie eine Löwin zu kämpfen und sich wirklich gegen diese Niederlage zu stemmen. Da gab es dann zwischendurch auch mal, dass die Mehrzahl von Lapsus heißt, gab es zwischendurch dann auch mal mehrfach unerzwungene Fehler von Iga Świątek, die vielleicht so ein kleines bisschen für Minuten eine Konzentrationslücke hatte, aber wie Ons Jabeur sich da reingekämpft hat, wie sie sich geweigert hat, einfach in diese Niederlage reinzugehen. Sie hätte nach dem 0-3 hätte sie dann auch abschenken können, so ein paar gute Punkte noch spielen können, und dann hätte jeder gesagt, ja gut, Iga Świątek gewinnt halt diese Finals, ganz, ganz klar. Aber Ons Jabeur hat da einen wirklichen Willen gezeigt, dieses Match nicht abzugeben und nicht kampflos abzugeben, nicht in dieser Form abzugeben. Und das hat mich schwer beeindruckt. Ja, sie hat dann nochmal ihren Aufschlag abgegeben zum 2-4, konnte sich dann aber sofort wieder das Break zurückholen, und dann hat sie es dann in den Tiebreak geschafft, obwohl sie bei 5-6 dann auch noch einen Matchball abwehren musste. Das fand ich hohe Qualität von Ons Jabeur im zweiten Satz.
Ja, und zwar war ja auch ein bisschen unglücklicher Start für sie in den zweiten Satz hinein. Also bei Świątek hat die Quote dann nicht mehr ganz so gepasst. Świątek hat dann eben auch nicht mehr dieses hochkonzentrierte Tennis durchziehen können. Schon im ersten Aufschlagspiel, was Świątek hatte, da hat Jabeur eigentlich an einem Break dran geschnuppert, war diejenige, die in der Lage war, dann zum ersten Mal so ein bisschen diese schnellen Angriffe zu setzen. Dann der zweite Spiel, das war eine ganz enge Geschichte, wo Jabeur wirklich nach einigen Minuten erst den Aufschlag verloren hat. Und da waren dann auf einmal, brillante Momente drin, aber eben auch so ein paar Unkonzentriertheiten, wo man so denken würde, oje, jetzt kann es eben wirklich davonlaufen, weil dann Świątek auch locker zum 3-0 hielt. Und dann begann diese Phase, die du gerade angesprochen hast. Jabeur hält zum 3-1, Publikum wacht natürlich auch richtig auf, holt sich das Break zum 3-2 und da waren ein paar coole Sachen dabei, wo sie wirklich einfach so Schläge aus der Hüfte geschossen hat, gegen die Laufrichtung immer mal wieder von Swiatek. Dann holt Swiatek zwar noch dieses Break, aber ab da muss man sagen, ist dann Jabeur eigentlich die bessere Spielerin. Vom 2-4 bis zum 6-6 ist sie die bessere Spielerin, einfach weil sie in der Lage ist, dann immer wieder die Vorhand von Swiatek anzugreifen und wir wissen, Power in die Vorhand von Swiatek, das kann schieflaufen für Swiatek, vor allem wenn sie währenddessen auch noch in die Ecke geschickt wird. Das hat Jabeur immer wieder gemacht. Der Aufschlag kam aber immer besser. Sie hatte wirklich einige flache, harte Aufschläge durch die Mitte, ihre Spezialität dabei, konnte damit auch enge Situationen abwenden, hat dann es geschafft, sich in den Rallyes zu etablieren, immer mal wieder gegen die Rückhand mitzuhalten, auch mal einen Fehler zu erzwingen. Netzangriffe waren dabei, Stopbälle waren dabei, schöne Volleys, also das war so die Hochphase und da musste Swiatek kämpfen, um quasi dran zu bleiben. Und da waren auch ein paar Momente von Jabeur dabei, die ihr durchaus hätten gelingen können, das Match wirklich zu drehen. Aber auf der anderen Seite musste sie natürlich auch ein hohes Risiko spielen, um überhaupt erstmal in diese vorteilhafte Position zu kommen. Also es war dann eine wirklich gute Leistung von Jabeur, die Swiatek gezwungen hat, erstmal so ein bisschen hinterher zu hecheln nach ihrer frühen Führung. Die hat es gut gemacht, aber Jabeur eben wirklich mindestens ebenbürtig über den Satz gesehen gegen Swiatek.
Und dann gibt's halt den Tiebreak, den du angesprochen hast. Sehr, sehr viele Mini-Breaks in diesem Fall. Ich zähle gerade nach. 9 Mini-Breaks in diesem Fall. Und dann hat Iga Swiatek ihren zweiten Matchball, hat sie dann verwandelt und am Ende diesen Satz mit 7-6 gewonnen. 6-2, 7-6. Und das ist dann der dritte Grand-Slam-Titel für Iga Swiatek, die jetzt auch nach Grand-Slam-Titeln mit Angelique Kerber zum Beispiel gleichgezogen hat. Und Agnieszka Radwanska ihr schon jetzt sehr, sehr schwer abgehängt hat. Agnieszka Radwanska, die in ihrer Karriere kein einziges Grand-Slam gewinnen konnte. Und Iga Swiatek mit 21 jetzt schon 3. Und es wird höchstwahrscheinlich nicht der letzte Titel bleiben. Aber wir haben heute die beiden ersten Spielerinnen der Weltrangliste gesehen, die Nummer 1 und die neue Nummer 2 ab Montag. Und es ist einfach passend im Moment, dass Iga Swiatek im Moment mehr Punkte hat als die zweite und die dritte zusammen, ist sowieso total passend. Aber es ist inzwischen auch passend, dass Ons Jabeur nach so einem Jahr mit 2 Finals in Grand Slams, dass sie jetzt auf der Nummer 2 der Weltrangliste steht.
Und das Interessante ist ja wirklich, dass zwei so unterschiedliche Spielerinnen sind. Also Swiatek ist vielleicht ein bisschen unvergleichbar. Also da würde mir wirklich nur so ein bisschen was Djokovic-Haftes einfallen, auch wenn eben nicht so ähnlich im Spiel und sie auch häufig eher mit Nadal verglichen wird. Aber für mich hat sie ein bisschen was Djokovic-Haftes. Und Jabeur ist ja dann wirklich so ihre ganz eigene Art von Spielerin und hat sich auch mit ihrer ganz eigenen Art nach oben spielen können. Sie ist eben keine, die jetzt irgendwie in der Acke oder die so ein klassisches Akademiespiel hat, was wir von vielen sehen. So diese Sicherheit von der Grundlinie mit guter Athletik gepaart, das haben wir halt im Moment einige Male. Sondern sie ist eine Kreative, eine, die ihr eigenes Spiel entwickelt hat, die trotzdem mit der Vorhand wirklich eine Waffe im Spiel hat, die durchaus wahrscheinlich zu den 10 Besten im Damentennis gehört. Also da passt sehr viel zusammen. Nur zerschellt sie im Moment halt wie alle anderen auf der Tour an Iga Swiatek. Dürfen wir eben auch nicht vergessen, Swiatek hat hier 3 Top-10-Spielerinnen besiegt, hat irgendwie, glaube ich, auch schon wieder so eine 10-1, 11-1 Bilanz in diesem Jahr gegen Top-10-Spielerin. Also sie nimmt die halt auch alle fein säuberlich auseinander. Dazu gehört eben auch die zweitbeste Spielerin der Welt, Ons Jabeur.
Zum ersten Mal hat allerdings Iga Swiatek in einem Finale seit 2019, seit diesem Match gegen Polona Herzog, mehr als 4 Spiele in einem Satz abgegeben in einem Finale. Und das jetzt in diesem zweiten Satz gegen Ons Jabeur. Iga Swiatek hat dieses Finale gewonnen und ist natürlich die dominante Nummer 1 der Weltrangliste im Moment. Aber sonst müssen wir noch einmal gerade auf die Weltrangliste gucken. Ist das dann schon ein bisschen schräges Bild? Wir haben Iga Swiatek und Ons Jabeur beide in Topform. Annette Kontaveit und Paula Badosa im Moment in keiner guten Form. Jessica Pegula in super Form. Maria Sakkari dann wieder in keiner guten Form. Arina Sabalenka kommt gerade wieder. Coco Gauff ist in guter Form. Simona Halep. Das ist alles noch ein kleines schräges Bild, weil im Moment hat man das Gefühl, Annette Kontaveit, Paula Badosa und Maria Sakkari gehören nicht unbedingt unter die Top 6 in der Weltrangliste.
Ja, die haben natürlich viele Punkte jeweils zum Ende des letzten Jahres gewonnen, dann auch beim Jahresendturnier. Das wird dann irgendwann rausfallen und dann werden sie wahrscheinlich dahin fallen, wo sie meint eher hingehören, so zwischen 10 und 20. Also wenn wir ins Race gucken, Sakkari ist 9, Badosa ist 11, Kontaveit ist 16. Das passt wahrscheinlich auch eher im Moment so, wie es ist. Und wenn wir jetzt aufs Race gucken, eben Świątek und Jabeur sind schon durch, haben sich auch beide schon qualifiziert fürs Jahresendfinale, zumindest inoffiziell. Danach kommen schon Pegula und Goff, zwei von der super soliden, athletischen Sorte, und dann so ein bisschen diejenigen, die Ausreißerresultate oder sehr gute Phasen in diesem Jahr hatten. Garcia, Kasatkina, Halep. Also an sich hat sich da oben schon was Gutes gesammelt. Wahrscheinlich brauchst du aber eben noch ein, zwei Jahre, bis sich wirklich alles komplett oben sortiert hat. Und im Moment wird halt alles überstrahlt von Iga Świątek.
Iga Świątek, wie gesagt, ist die Siegerin dieses Grand Slams bei den US Open. Damit hat sie den Titel gewonnen, und wir können ja mal gerade eine kleine Bilanz ziehen. Ich empfand das Frauenturnier als sehr, sehr interessant in diesem Jahr und war wirklich begeistert ob dieses Niveaus. Wir hatten am Anfang wieder das Gefühl, ja, vielleicht zerbricht dieses Draw wieder, aber am Ende ist es sehr stabil geblieben, und ich empfand das als sehr, sehr unterhaltsam dieses Jahr, die Frauenkonkurrenz.
Und diejenigen, die im Race vor dem Turnier vorne waren, die sind auch in diesem Turnier weit gekommen. Also Świątek war so auf 1, Jabeur war 3, meine ich, ist dann jetzt auf 2 gesprungen. Coco, Goff und Pegula sind weit gekommen. Garcia war vorher schon in den Top 10 im Race drin, genau wie Sabalenka. Einzige, die da eigentlich früh ausgeschieden ist Kasatkina und Halep. Halep immer noch ein bisschen unerklärlich, Kasatkina. Das waren, glaube ich, wirklich einfach nicht ihre Bedingungen. Und von daher, wie die oben waren, die sind quasi auch oben geblieben im Race, setzen sich jetzt auch ein bisschen ab. Es wird, glaube ich, auch immer klarer, wer zum Jahresendturnier fahren wird. Vor allem, weil wir bei den Damen ja auch nur noch ein 1000er-Turnier vorher erleben werden. Ansonsten eher noch 500er und 250er. Also so ein bisschen ergibt sich das Feld jetzt langsam auch schon bei den Damen. Und ist auch schon klar, wer in diesem Jahr eigentlich zu den Besten gehörte.
Wir werden natürlich in den nächsten Wochen noch das Feld beobachten. Ende Oktober gibt es die WTA-Finals in Dallas, in Fort Worth. Und danach gibt es dann noch die Billie Jean King Cup Finals. Das Mixed heute, das haben Storm Sanders und John Peers gewonnen im Match-Tiebreak gegen Kirsten Flipkens und Edouard Roger-Vasselin mit 4-6, 6-4 und 10-7. Storm Sanders hat hinterher gesagt, ich möchte eine Weltklasse-Doppelspielerin sein und ich möchte immer ins Halbfinale, Finale kommen. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass Storm Sanders eine exzellente Doppelspielerin ist und dass sie es wahrscheinlich im Einzel dann nicht so richtig, dass vielleicht nicht so richtig funktionieren wird. Aber sie hat jetzt anscheinend schon sehr früh bekannt gegeben, nee, ich möchte eine Weltklasse-Spielerin im Doppel sein. Und wenn man so zwei Pferde hat, auf die man setzen kann in Grand-Slam-Turnieren, ist das ja auch nicht so schlecht.
Ja, ich würde sagen, rechtzeitig erkannt, ne? Als Sanders eben wirklich gerade mal geguckt, also offiziell gelistet, man auf 274 im Einzelrankings ging, meine ich schon mal in die Top 100, aber sie ist so ein bisschen limitiert, würde ich sagen. Und wenn man aber natürlich A, eine gute Ergänzung im Doppel findet und B, die Fähigkeiten, die dann da sind, für sich nutzt. Also ich meine, im Doppel sind halt häufig diejenigen wirklich richtig gut dabei, die entweder einen tollen Return haben, tollen Aufschlag, ein tolles Händchen, wo eben nicht alles sehr gut ist, sondern nur manches sehr gut. Und wenn man eine perfekte Ergänzung findet, dann kann das passen. Ich meine, wir haben hier in Deutschland auch schon zwei vielleicht eher mittelmäßige Challenger-Spieler erlebt, die den großen Sprung im Doppel geschafft haben. Ich sehe nicht, warum das einer Sanders zum Beispiel nicht gelingen soll. Vor allem im noch eher jungen Alter von 28 hat sie noch locker 10 Jahre, in denen sie Doppel-Grand-Slam-Turniere gewinnen kann.
119 war sie in der Weltrangliste, also höchste Platzierung letztes Jahr im Oktober. Sie versucht es nach wie vor im Einzel, allerdings im Doppel ist sie im Moment die deutlich erfolgreichere. Einen Wettbewerb hat es heute noch gegeben und darüber wollte ich gerade noch kurz sprechen. Das war nämlich das Juniorinnen-Doppel. Und da gab es aus dem DTB zwei Spielerinnen, die das Finale erreicht hatten. Carolina Kuhl und Ella Seidel hatten sich durchgespielt, unter anderem mit zwei Siegen gestern, und standen heute Diana Schneider und Lucia Havlíčková gegenüber. Und Havlíčková und Schneider haben ihre Favoritenrolle unter Beweis gestellt, haben am Ende mit 6-3 und 6-2 gewonnen. Für Kuhl und Seidel keine große Chance heute in diesem Match, aber insgesamt ein großer Erfolg für die beiden, die von Jasmin Wöhr dann auch betreut werden. Jasmin Wöhr, die ja sich dann um den Nachwuchs kümmert, und das war ein großer Erfolg für die beiden.
Keine Frage. Also ich muss zugeben, war voll konzentriert aufs Damenfinale. Von daher habe ich von dem Match, es lief wirklich zeitgleich, ne?
Ja, deswegen hast du ja mich.
Ja, und ja, also wie hast du es denn empfunden? Also.
Ja, es war bis zum 3:3 im ersten Satz war es völlig offen und dann sind die beiden davongezogen, Havlíčková und Schneider, und die waren die deutlich besseren, die deutlich druckvolleren und hatten einen wirklich großen Spaß bei diesem Match heute. Und Ella Seidel und Carolina Kuhl haben in Mitte des zweiten Satzes festgestellt, ja, hier ist heute kein Land zu gewinnen, und haben das dann am Ende solide nach Hause gebracht, beziehungsweise das Match solide nach Hause gebracht, ohne in irgendeiner Weise hinterher sagen zu müssen, da müssen wir uns schämen oder so. Das war ein solides Doppel, es war ein insgesamt großer Erfolg für die beiden, aber Havlíčková und Schneider, da hat man schon gemerkt, die beiden haben sehr gut harmoniert und waren dann auch das deutlich bessere Doppel.
Ja, und Havlíčková hat dann ja auch das Damen, das vielmehr das Mädchenfinale noch bestritten, hat das verloren gegen Alexandra Ehler aus den Philippinen, so würde ich sie jetzt mal aussprechen, aber ich denke, das werden wir noch erfahren. Sie hat ja durchaus jetzt schon einen ganz guten Ruf in Tenniskreisen, also ich würde annehmen, dass die es relativ weit nach oben schafft, und dann gucken wir mal, wie sie wirklich ausgesprochen wird.
Ich hätte jetzt Alexandra Ehler gesagt, aber wir werden es, wie gesagt, in den nächsten Jahren dann erfahren. Morgen gibt es dann die letzten beiden Wettbewerbe. Morgen sehen wir das Damen-Doppelfinale und dann das Herren-Einzelfinale. Carlos Alcaraz gegen Casper Ruud um die Nummer 1 der Weltrangliste und um den ersten Grand Slam. Besser können die Vorzeichen nie sein für ein Finale.
Das stimmt. Und ich wäre nicht ganz überrascht, wenn es ein bisschen laufen würde wie heute. Das Match heute, dem hätte wahrscheinlich ein Best-of-Five-Format auch ganz gut getan, nachdem Jabeur da drin war in dem Match. Kann ich mir vorstellen, wären wir hier noch in den vierten Satz zum Beispiel reingegangen. So kann ich mir morgen auch ein bisschen vorstellen. Ich denke, dass Alcaraz insgesamt von seinen Fähigkeiten schon über Ruud anzusiedeln ist. Sein Spiel ist nochmal explosiver, er bewegt sich noch besser, man kann seine Rückhand besser beschützen. Einziger Nachteil, den er eigentlich hat, ist der Aufschlag, der ist schwächer als bei Ruud. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass wir Nerven drin haben werden, dass Ruud sich steigern wird im Laufe des Matches, dass Ruud ja konsequent genug ist, seine Chancen zu nutzen. Und so kann ich mir eben vorstellen, ähnliches Match wie heute, eben nur, dass es Best of Five gespielt wird und deswegen in 4 an Alcaraz geht.
Ich hätte auch gesagt, Carlos Alcaraz in 4. Wir werden es morgen erleben und wir freuen uns jetzt schon auf die Nachtschicht, die wir nach dem Finale dann noch einlegen, um den letzten Podcast aufzunehmen. Das war es nämlich mit dem Podcast für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.